Amateurfunk, ist das ein Hobby? Andreas sagt, nein, besser, Amateurfunk, das sind ganz viele Hobbys. Andreas funkt seit über 25 Jahren, seit fast 25 Jahren und wird euch heute einige spannende Einblicke geben und versuchen, euch zu begeistern für das Thema Amateurfunk. Im Anschluss wird es dann noch ein kleines Q&A geben, da haben wir dann noch ein paar Fragen und die Folien wird es im Anschluss auch online geben. Und damit übergebe ich an den Andreas. Viel Spaß!
Ja, vielen Dank. So, Vortragsankündigung, das geht mehr fürs Archiv hier. Mit diesem Kernsatz, den hatte ich auch schon hier bold gemacht. Amateurfunk, ist das ein Hobby? Nee, besser, Amateurfunk ist viele Hobbys. Und den Rest habt ihr schon gelesen oder auch nicht, ist auch egal. Ich stelle mich kurz vor, wer bin ich? Euer Erklärbär, Andreas Krüger mit Nachnamen. Delta Juliet 3 Echo India oder DJ3EI, aber man buchstabiert es wirklich mit dem Luftfahrtalphabet. Funkamateur seit 2001. Hansdampf in vielen Gassen. Mach mal hier ein bisschen was, da mal ein bisschen was. Als Funkamateur kleine Erfolge, trotz beschränkter Möglichkeiten in der Großstadtwohnung. Das soll jetzt ein bisschen die Botschaft drüber bringen, hier steht kein Superamateur, hier steht nichts Besonderes, hier steht jemand, der gerne hier steht, der gerne erklärt, aber der jetzt als Amateurfunker so eine ganz normale Nummer ist. Ne? Front Person, Mitbegründer und Webmaster ist AFU Barcamp. Also wer weiß, was ein Barcamp ist, eine etwas alternative Veranstaltungsform, gibt es im Amateurfunk auch seit ein paar Jahren und da war ich mit beteiligt und bin da heute noch derjenige, der vorne auf der Bühne steht und die Regeln erklärt und solche Sachen. So, früher Softwareentwickler, jetzt Rentner. Gut, Funkamateur hat irgendwie zwei Teile, Funk und Amateur. Was denn Funk? So, Funk ist irgendwas mit Funkwellen. Was sind Funkwellen? Das sind elektromagnetische Wellen. Und ich habe jetzt das elektromagnetische Spektrum hier einmal so skizziert, der Teil, der uns interessiert. Da ganz hinten kommt irgendwann das Licht und die Röntgenstrahlen. Ich weiß nicht, elektromagnetisches Spektrum, alles schon irgendwie, hat man in der Schule gelernt oder völlig neu. Also die Funkquellen, mit denen wir uns als Funker allgemein und als Amateurfunker im Speziellen oder Funkamateure im Speziellen rumschlagen, sind, wenn man so will, Licht von einer extrem roten Farbe. Ich habe hier die Wellenlängen von 10 hoch 5 Metern bis 10 hoch minus 4 Meter. Das ist ein großer Bereich aufgemalt. Warum jetzt von da bis da? Jenseits von 10 hoch minus 4 Richtung Licht ist es nicht mehr reglementiert und da darf jeder senden. Darunter, zwischen 10 hoch minus 4 Wellenlänge, das ist also irgendwie 100 Mikrometer und 10 hoch irgendwas 4,5, also irgendwie so und so viel 1000 oder 100, warte mal, Kilometer, 10 hoch 3 ist ein Kilometer, 10 Kilometer, also irgendwie so zwischen 10 und 100 Kilometer. Darunter Wellen, die noch länger sind, da darf auch jeder funken, ist auch in Deutschland nicht mehr reglementiert. Dazwischen das Schwarze ist das Spektrum, wo die Bundesnetzagentur ihre Finger drauf hat. Und da darf nur mit Lizenz gefunkt werden. Nun hat heutzutage jeder da so einen kleinen schwarzen Funkgerät in der Hosentasche, sein Handy, das ist auch ein Funkgerät. Da ist es, das hat auch eine Lizenz. Ne? Das Gerät, wenn man umdreht, kommt so ein CE-Zeichen und so. Da sind Frequenzen versteigert worden, das ist alles reglementiert. So, die grünen Sachen sind Bänder, Frequenzbereiche, dünne, kleine Frequenzbereiche, wo wir als Funkamateure dürfen, wo wir senden dürfen. Die sind teilweise extrem schmal in dieser unglaublich breiten Darstellung. Deshalb habe ich die im oberen Bild ein bisschen unterfüttert. Da ist immer grau rechts und links, damit man sieht, da ist irgendwie was Grünes, auch wenn man das Grüne selber nicht erkennen kann. So, unten habe ich einfach mal reingezoomt. in dem Bereich zwischen 10 hoch 2 sind 100 Meter Wellenlänge und 10 hoch 0 ist 1 Meter Wellenlänge. Das ist der Bereich, der mich als Amateurfunker am meisten interessiert. Da gibt es auch andere, die sind da mehr oben unterwegs oder sogar unten. Ja, das sind man zwischen 10 hoch 2 und 10 hoch 1 ist die Kurzwelle. Also zwischen 100 Meter und 10 Meter und zwischen 10 Meter und 1 Meter ist der UKW-Bereich. Oben sieht man es auch, das ist einfach so geregelt, Sprechweise 10 hoch 4, also 10 Kilometer bis 1 Kilometer ist Langwelle, 1 Kilometer bis 100 Meter ist Mittelwelle, 100 Meter bis 10 Meter hatten wir gerade, ist Kurzwelle und so. Das sind die, dann 1 Meter bis 10 Meter bis 1 Meter ist UKW und dann 1 Meter bis 10 Zentimeter ist dann UHF und dann gibt es dann noch entsprechende andere Abkürzungen für die nächsten Bereiche. Das ist immer so ein bisschen blöd geregelt, einfach ganz schlicht von irgendwas Meter bis 10 mal so viel Meter und dann schöne glatte Zahlen. Gut, da seht ihr also hier, es gibt Amateurfunkfrequenzen irgendwie immer wieder mal ein paar, die Bänder nennen wir die. Und unten ist das Zeug, was mich so interessiert, Kurzwelle, UKW, die verhalten sich sehr anders. Die verhalten sich einerseits genau gleich, alle elektromagnetischen Wellen bewegen sich irgendwie normalerweise geradlinig, bis was im Weg kommt. Aber wenn was im Weg kommt, verhalten sie sich sehr anders. Gut, da war Funk, jetzt Amateur, Amateurfunk. Erste Aussage, es gibt ein Amateurfunkgesetz. Das ist gesetzlich geregelt. Funkamateur ist der Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses, das ist ein Blatt Papier, habe ich zu Hause. Und das nach einer amtlichen Prüfung kriegt man das, so ähnlich wie ein Führerschein. Der Amateurfunkdienst, was machen jetzt die Funkamateure? Im Gesetz, die Bestimmung ist, Amateurfunkdienst ist ein Funkdienst, die Funkamateure untereinander ausüben, zu experimentellen und technisch-wissenschaftlichen Studien, zur eigenen Weiterbildung, zur Völkerverständigung und zur Unterstützung in Not- und Katastrophenfällen. So, das ist so das Umfeld, das das Gesetz so aufspannt. Wir funken miteinander, wir sorgen dafür, dass die Welt was lernt. Da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Dinge, die von Funkamateuren gemacht werden, auch durchaus heute noch. Jeder Funkamateur, der möchte, kann dafür sorgen, dass er selber was lernt. Das mache ich ganz gerne. Und dann gibt es den Notfunk. So, grundsätzliche Eckpfeiler, die vielleicht nicht so allgemein bekannt sind, aber ganz interessant. Zuhören darf bei uns jeder, der will. WebSDR, wenn ihr euch die Folien besorgt, könnt ihr draufklicken, dann seid ihr bei so einer UI, da hängt ein Radio hinter in der Universität Twente in den Niederlanden und da könnt ihr zum Beispiel in die Kurzwelle reinhören und mal gucken, was da so abgeht. Und zwar die gesamte Kurzwelle, aber eben auch die Amateurfunkbänder, wenn ihr wisst, wo sie sind. Nächste grundsätzliche Geschichte, wir Funkamateure dürfen immer nur mit anderen Funkamateuren funken. Ich darf jetzt nicht mit meiner Amateurfunkstation in Flugfunk reinfunken oder in Polizeifunk oder in Taxifunk oder was weiß ich, beim THW oder so, habe ich überall nichts zu suchen. Ich darf nur mit anderen Funkamateuren Kontakt aufnehmen. Selbstbauprivileg. Ich habe gerade gesagt, jeder hat heutzutage Funkgeräte in der Tasche. Computer ist ein Funkgerät mit Wi-Fi. Die Handys sind alles Funkgeräte. Da werden die Geräte geprüft. Da müssen die Hersteller die Dinger in Labor schicken, stecken und dann wird da geguckt, ob das nicht stört und ob das da sendet, wo es soll und nicht woanders und solche Sachen. Wir als Funkamateure haben das Selbstbauprivileg, wir dürfen selber bauen. Ich habe mal so ein Ding mitgebracht, das ist ein Funkgerät, das ich einfach selber gebaut habe. War ein Bausatz, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Aber damit habe ich viele schöne Verbindungen gemacht. Übersichtliche kleine Sache. Das dürfen wir. Auch Sender. Das ist ein Sender und ein Empfänger gleichzeitig. Und eine andere Sache, gerade hier in eurem Umfeld oder in unserem Umfeld, was ein bisschen ärgerlich ist, wir dürfen den Inhalt nicht verschlüsseln. Wenn wir ein Signal in die Luft setzen, das darf jeder zuhören, da darf auch jeder zuhören können oder muss auch jeder zuhören können, da dürfen wir nichts verschlüsseln und verschleiern. So, das ist vielleicht aus der Zeit des Kalten Krieges, da hatte man Angst vor Spionen, die es auch gab damals und gibt es vielleicht immer noch, und die dann irgendwelche Funktechnik benutzen, um dann da geheime Botschaften abzuschicken. Gut. Drei-Klassengesellschaft in Deutschland. Funkamateuren gibt es in drei Klassen. Klasse A, das ist das, was ich habe. Das ist die größte Klasse, die darf irgendwie alles, was Amateurfunker überhaupt darf. Alle Amateurfunkbänder, die ausgewiesen sind, und auf bestimmten Bändern die maximale Leistung, das sind 750 Watt. Das ist so ein Drittel von einem Wasserkocher. Nicht so viel, aber okay. Nur die Klasse A darf übers Internet ferngesteuerte Funkstationen nutzen. Das ist eine neue Regelung. Alles, was ich hier sage, ist relativ neu. Das gilt erst seit letztem Jahr. Vorher waren die Regelungen etwas anders. Wenn ich ins Ausland in Urlaub fahre, also kurzzeitiger Aufenthalt, darf ich das in vielen Ländern ohne Papierkram einfach losfunken. Wenn ich nach meinem Rufzeichen, hatte ich schon gesagt, Delta Juliet 3 Echo India, wenn ich in Frankreich bin, dann haue ich da einen F-Schrägstrich davor, Foxtrot / Delta Juliet 3 Echo India, und dann kann ich loslegen. Kann ich aus Frankreich funken. Nicht in allen Ländern der Welt, aber in vielen gängigen, sag ich mal, je nachdem, was ihr für gängig haltet. Und ich behaupte, mit einem bisschen technischer Interesse und Sitzfleisch ist die Prüfung gut zu schaffen. Klasse E ist einfacher. Dafür dürfen die nur einige Bänder, die haben weniger Bänder als Klasse A, insbesondere Bänder, die mir persönlich so Haul, Butter und Brot sind, die darf Klasse E nicht. Hat immer noch eine große Leistung, 100 Watt, dieses Ding hier macht 5 Watt, und da komme ich auch mit um die Welt. Die dürfen auch Urlaubs-Auslands funken, aber in weniger Ländern. Ich habe einen Freund, der hat nur die E-Lizenz, der darf in der Schweiz und in Dänemark, und gerade ist er in den Niederlanden, da darf er auch funken. Der darf aber nicht in Frankreich, wo er sehr gerne Urlaub macht, und auch nicht in Italien, wo er auch öfter mal war. So, ist auch gut zu schaffen für normal schlaue Menschen ohne technische Vorbildung. Also ich habe schon Kurse gehalten, da war irgendwie eine Hausfrau drin und ein relativ junger Spund von weiß ich, 10, 11 oder wie alt er war. Also das ist einfacher. Und ganz neu die Klasse N, die ist noch einfacher, darf aber noch weniger. Die Klasse N darf nur 3 Bänder, UKW und das oberste Band von der Kurzwelle, 10 Meter Band. Und die dürfen nur relativ wenig Leistung, nämlich antennenabhängig ungefähr diese 5 Watt, die hier rauskommen. Kommt ein bisschen drauf an, wenn die Antenne schön bündelt und da viel in eine bestimmte Richtung liefert, dann muss ich mit der Leistung entsprechend runtergehen als Klasse N-Mensch. Da, wenn ich die deutsche Klasse N habe, darf ich damit nur in Deutschland funken. Und das ist, Zielgruppe ist jetzt die Jugendarbeit bei uns. Also nicht nur, ne? Kann jeder Erwachsene kann genauso die Klasse N machen. Zielgruppe Kinder ab 12 Jahren. Ja, und ja gut. So. Wenn man da jetzt interessiert ist, es gibt eine Webseite 50ohm.de mit Kursangeboten, welche Kurse laufen demnächst wo los. Gibt es auch irgendwelche Internetkurse, die gerade loslaufen, wo man überall dran teilnehmen kann. Auch wenn man Selbststudien, dass ich einfach selber beibringen möchte. Ich habe es damals auch autodidaktisch gelernt. Infos für Einsteiger, worin unterscheiden sich die Klassen im Einzelnen und so weiter. Das ist diese Seite 50ohm.de, wo eine Menge Funkamateure gerade intensiv dran arbeiten, um das Ding immer besser zu machen. Das ist noch nicht ganz vollständig, aber man kann da schon gut mit lernen. Gut, das ist ein Angebot des Deutschen Amateurradioclubs. Ich bin da auch Mitglied. Ja, ist ein Club, der so ungefähr die Hälfte der Amateurfunker organisiert und auch wichtig ist für Lobbyarbeit und solche Sachen. Gut. So, was habe ich gerade behauptet? Man kann so ab ungefähr 12 Jahren anfangen. Normalerweise in dem Alter vielleicht erstmal mit Klasse N anfangen und später aufsteigen durch die Klassen. Aber es gibt immer mal wieder 12-Jährige, die schon in dem Alter die Klasse A haben. Wer sich die Folien besorgt, bei immer mal wieder, dann habt ihr ein Beispiel aus meinem OV, aus meinem unmittelbaren Umkreis. So, und ab dann steigen eigentlich Leute jeden Alters immer wieder neu ein. Wir haben da einen ständigen Strom. Nun Klassiker, endlich irgendwas und dann mache ich jetzt die Lizenz. Ne? Also endlich, was weiß ich, Ausbildung zu Ende, jetzt mal, oder Schule zu Ende, jetzt mache ich die Lizenz. Oder endlich Ausbildung zu Ende, jetzt mache ich die Lizenz oder so. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass die Leute das irgendwie ständig immer von einer Stufe zur nächsten aufschieben, sondern das passiert, dass Leute aus allen Lebensbereichen irgendwie dann sagen, jetzt habe ich die Zeit, jetzt mache ich das und werden Funkamateur. Wir haben also Zuspruch von Kindern bis zu Rentnern und alles dazwischen, in den Kursen zum Beispiel. Das Hobby ist nämlich inklusiv. Beispiele, wir haben eine aktive White-Sticker-Community. Die White-Sticker, das sind die Leute, die mit dem weißen Stock und durch die Gegend laufen, die Blinden. Da gibt es etliche Funkamateure, das Hobby eignet sich sehr gut dafür, wenn man blind ist. Es gibt übrigens auch etliche Neurodiverse. Wir haben LGBTQ-Leute. Wir haben leider auch Narzissten, AfD-Wähler, Betonköppe, also da bleibt einem nicht erspart. Gut, das Hobby ist inklusiv. Das geht auch mit hohem Alter noch. Mein Vater hat mit 92 sein letztes QSO geführt. Ja, das versuch mal mit 93 noch Fußball zu spielen, aber Amateurfunk geht. Dann kannst du zu Hause von deinem bequemen, notfalls kranken Bett aus machen. Bestimmte Spielarten gehen einfach. So, und dann eine Eigenschaft, viele, die das einmal angefangen haben, bleiben dem Hobby jahrzehntelang treu. Das ist nicht so eine Sache, die man anfängt und dann macht man die mal 3 Jahre, dann hört man wieder auf. Gibt's auch, aber es gibt Leute, die das wirklich lange durchhalten. Jetzt nehmt euch mal die 4 Punkte und denkt mal ein bisschen nach, wie ist der Altersdurchschnitt der Amateurfunker im Vergleich zum Altersdurchschnitt der Gesamtbevölkerung? Wenn ihr diese 4 Punkte seht, dann ist klar, die Amateurfunker sind im Durchschnitt älter als die Gesamtbevölkerung. Gesamtbevölkerung, da kommen alle Leute bei 0 Jahren an, bis ein paar Einwanderer, das sind aber nicht viele. So, bei uns kommen die erst so nach und nach dazu. So, wir sind auch, weil das Hobby im Alter noch benutzt werden kann oder ausgeübt werden kann, haben wir auch Aktive, die älter sind als zum Beispiel im Fußball. Im Fußball kannst du mit 70, 80 wird es dann schwierig, ne? Oder anderen Sportarten. So, ja, ihr findet da auch junge Leute, aber ihr findet unter anderem die Nerds der 70er Jahre. Dieses Sorte Publikum, diesen Menschenschlag, der hier jetzt sitzt vor mir, den gab es ja immer schon. Die haben bloß früher andere Sachen gemacht. Und gerade in den 70er Jahren, schon in den 60er Jahren, sind viele zum Amateurfunk gekommen, mehr als heute. Und die sind immer noch da. Da kann man sich mal schöne Geschichten erzählen lassen. Also ich mag die. Ich habe da so einige wunderbare Beispiele so gerade im Kopf. Und mir gefällt, dass das so ist. Aber man hat dann eben auch mehr alte Leute als woanders. Okay, soweit zur Altersstruktur. Was macht man jetzt? Jetzt habe ich meine Lizenz, was mache ich denn damit? Ich bin Amateurfunker. So. Und das ist jetzt ein Haufen Kaninchenlöcher. Jedes Einzelne machen manche Leute und andere Leute nicht. Fangen wir oben links an, Leute kennenlernen. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie so eine Freundschaft geschlossen mit einem Tony aus Edinburgh. Mit dem habe ich ein paar Mal hin und her gefunkt Und wir freuen uns immer, wenn wir uns begegnen und dann tauschen wir irgendwie Nachrichten aus. Sehr schön. Freundschaften pflegen. Mein Vater zum Beispiel, um auf den nochmal zurückzukommen, der hatte einen Funkfreund, also aus dem Ruhrgebiet, und er hatte einen Funkfreund in Schweden. Und die haben jeden Donnerstagmorgen um 10 oder sowas, haben die versucht, miteinander zu funken. Das hat meistens geklappt, manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal auch gar nicht. Und dann haben die sich da unterhalten. Das geht über Funk. Ich selber bin jeden Montagabend auf einer UKW-Runde, das geht immer, mit so 7, 8 Leuten aus dem Umkreis und quatsch dann mit denen und erzähle, was so war. Da werde ich also Montagabend, wenn ich rechtzeitig zu Hause bin, hier von dem Vortrag erzählen vielleicht. So, das muss man aber nicht. Wenn jetzt einer sagt, ich bin introvertiert, ich will nicht mit Leuten reden müssen, muss auch nicht. Das ein Kaninchenloch, du musst da nicht rein. Schaltungen verstehen. Ja, hier bei dem Ding, da weiß ich, was jeder Transistor tut. Ich verstehe das. Das macht mir persönlich Spaß. Ich verstehe gerne Schaltungen. Kann man reingehen. Wenn man Schaltungen versteht, kann man Geräte selber sogar entwerfen. Habe ich im kleinen Rahmen auch schon gemacht. Oder eben unabhängig davon, ob ich sie verstehe oder nicht, kann ich Geräte selber bauen. Ich kann alte Geräte am Laufen halten. Notfunk üben. Ich bereite mich vor für eine Notlage. Da haben wir hier auf dem CCC den Bundesreferenten des DRRC, der da sehr pfiffige Konzepte ausgearbeitet hat, was wir Funkamateure dann helfen können. Ich kann Antennen selber bauen, das ist ein Klassiker. Statt da irgendwie 150 Euro irgendwo zu bezahlen, gehe ich in den Baumarkt, hole mir ein bisschen Draht oder ein paar Aluminiumstäbe oder irgendwas und bastel mir was zusammen und das Zeug funktioniert. Und die Befriedigung mit einer eigenen Antenne, irgendwas erreicht zu haben, das ist auch nochmal was besonders Schönes. Ich kann Infrastruktur für andere zur Verfügung stellen, Stationen, die andere mitbenutzen können oder auch Datenbanken im Internet oder was weiß ich, ich stelle gerade in diesem Augenblick einen Vortrag zur Verfügung, der dann hoffentlich irgendwann öffentlich wird und wird den Leuten auch mal helfen. Da gibt es also verschiedenste Sachen, also von Software über Hardware, über Dienste, über was weiß ich. So, jagen und sammeln, da komme ich nochmal drauf, das ist ein ganz dickes Thema. Die Expedition oder sich jagen lassen, da komme ich auch noch drauf. Software entwickeln. Wir haben im DRC einen Matrix-Server und ich habe jetzt mal so durchgeguckt, so über den Daumen gepeilt, ein Drittel oder die Hälfte von den Gruppen haben irgendwie irgendwas mit Software zu tun. Da ist also eine Menge Musik in der Geschichte. Bis hin dazu, dass es heutzutage Geräte gibt, wo die meiste Signalverarbeitung digital innerhalb einer CPU funktioniert oder passiert. Morsen, ganz archaisch, kommt auch gleich noch. Politische Lobbyarbeit, das ist natürlich auch ein Ding des DRRC, dass uns die Frequenzen nicht weggenommen werden. Dieses System, was ich gerade gesagt habe, Dreiklassengesellschaft, das ist neu, da haben Funkamateure kräftig mitgeholfen, ich auch. Wenn ihr genau hinguckt, hier ist so eine kleine Plakette, eine Ehrenplakette, die habe ich mit 69 anderen Leuten habe die gekriegt, weil wir da mitgeholfen haben an diesem System. Ausbildung, neue Funkamateure anlernen. Wir haben hier auf dem Easterhack einen, der das exzellent ausübt, der hat eigenhändig ungefähr 0,5% aller deutschen Funkamateure ausgebildet. Jugendarbeit, klar, Weiterbildung, also die Ausbildung ist, bevor die Leute die Lizenz haben, also das hier wäre jetzt schon ein bisschen Ausbildung. Weiterbildung ist, nachdem sie die Lizenz haben. Ich mache persönlich auch gerne Weiterbildungsveranstaltungen. So, Funkwettbewerbe, Konteste, also ich trete gegen andere Funkamateure an oder auch nicht. Peilwettbewerbe, Fuchsjagd. Da renne ich mit einer Antenne durch die Gegend, meinetwegen durch den Wald oder auch hier durch das Gelände, durch das Gebäude und suche versteckte Sender. Das kann man hier ausprobieren. Wir haben einen Fuchsjäger, den draußen Fuchs. Der ist, warte mal, wo ist das jetzt hier? In der Richtung, glaube ich. Letzte Tür, wo der Hackspace ist, hinten in der Ecke, kann man den da ansprechen. Teilwettbewerbe, Herr Fuchs sagt, hatte ich gerade, genau. Sonnen- und Ionosphärenphysik verstehen, ist ein ganz wichtiges Thema, warum komme ich gleich drauf. Ehrenamt im DRC, den Laden am Laufen halten und Öffentlichkeitsarbeit. Wenn man draußen funkt, das mache ich auch ganz gerne mal, irgendwo auf den Berg gehen, ist schön ruhig, ist auch eine schöne Sache. Die mit den Beinen erstmal, da sind die Beine oben müde, ne? Dann bist du oben angekommen, pff, ja, dann baust du deinen Funkkram auf und Morster oder Funk, Sprechfunk oder was auch immer. Und so eine Stunde später ist dann der Kopf ein bisschen müde, aber die Beine haben sich ausgeruht. Das ist eine irgendwie erstmal absurde Kombination, und das macht total viel Sinn und macht total viel Spaß, auf dem Berg funken. Gut, und dann kommen da Leute vorbei auf dem Berggipfel und sprechen mich an. Was hast du denn da für eine Antenne da errichtet? Was machst du da? Ja, dann erzähle ich denen. Mache ich Öffentlichkeitsarbeit. Gut, Sachen, die gehen, ist eine Liste, die ist nicht vollständig. Das sind Sachen, die mir so gerade eingefallen sind. Das ist so schon genug. Jo. So, ein Feind des Funkamateurs ist die Erdkrümmung. Ja, Licht breitet sich geradlinig aus, Funkwellen eigentlich auch. Wie komme ich um die Erdkrümmung rum? Ich will mal mit Japan funken oder so. Wie mache ich das? Und auf der Kurzwelle, Wellenlängen zwischen 100 und 10 Metern grob, ist das Mittel der Wahl Reflexion an der Ionosphäre. Was ist Ionosphäre? Ionosphäre ist, wenn die Sonne auf die Erde einprügelt, in den oberen Schichten, ungefähr da, wo die ISS schon rumschwirrt, so 300 Kilometer über Grund, bildet sich Plasma. Da werden Atome zerdeppert oder Moleküle zerdeppert in positiv und negativ geladen. Und Plasma ist elektrisch leitend, und elektrisch leitend ist in der Lage, ankommende Radiowellen zu reflektieren. Und damit komme ich um die Erdkrümmung rum. Also rauf, runter, dann unten von der Erde wird es wieder reflektiert, gehe wieder rauf und runter und rauf und runter, und dann komme ich um die Welt. So kann ich tatsächlich, ich habe mit dem Ding hier schon Japan gearbeitet, über den Weg. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Aurora ist eigentlich nicht viel, ganz was anderes. Nordlicht ist nämlich auch nur Plasma, und da kann man auch hinfunken, dann kommt das zurück reflektiert. Tropo bei Inversion. Jetzt sind wir auf einmal im UKW-Bereich. Inversionswetterlage, da hast du eine Schicht warmer Luft, sitzt auf einer Schicht kalten Luft, und die Grenzbereiche ist sehr ziemlich dünn. Und da können die Radiowellen auch reflektiert werden, so ähnlich wie auf einer Straße. Wenn die heiß ist, da siehst du auf einmal den Himmel. Und das ist genau dasselbe, was man im optischen Fata Morgana nennt. Das haben wir im Funken bei einer Smogwetterlage, bei einer Inversionswetterlage. Das kommt so ein paar Mal im Jahr vor. Schöne Sache. Hoher eigener Standort. Komme ich nicht so richtig rum um die Erdkrümmung, aber ein Stück weit weiter auf dem Berg funken. Relaisstationen. Ja gut, ich mache eine Station am Berg und ich funke die an, und alles, was ich dahin funke, funkt die wieder weiter. Da komme ich weiter mit, als wenn ich nur meine Handfunke da in der Hand habe. Airplane Scanner. Dann nutze ich aus, dass Flugzeuge Radiowellen reflektieren können. Das ist das Prinzip von Radar, können wir auch. Aber wir benutzen es da nicht, um rauszukriegen, wo das Flugzeug ist normalerweise, sondern um darüber zu kommunizieren. Rainscatter, es gibt Regenradare, wenn du ein Amateurfunkband in der Nähe von der Frequenz, wo die Regenradare funktionieren. Und wenn ich auf dem Band sende, das habe ich persönlich noch nicht gemacht, dann würden Regenwolken meine Signale reflektieren und ich komme weiter. Meteorscatter, das ist was ganz Bescheuertes. Wenn eine Sternschnuppe über den Himmel rast, da seht ihr diesen Lichtblitz und da seht ihr diesen Schweif von der Sternschnuppe. Dieser Schweif ist Plasma. Plasma kann Radiowellen reflektieren. Und da gibt es Experten, ich will ja von verrückten Nerds erzählen hier, das gibt Experten, die nutzen dann die Möglichkeit, dann so 2 Sekunden lang Radiowellen reflektieren zu lassen. Und dann warten sie auf die nächste Sternschnuppe und dann kommt die Antwort. Das ist Meteor Scatter. Habe ich persönlich noch nicht gemacht. Dann den Mond. Man funkt den Mond an und es geht wieder zurück. Dafür braucht man dann richtig Holz. Ne? Da braucht man dann eine große Sendeleistung, sehr stark bündelnde Antenne, gute Ohren beim Empfang, also da entsprechendes Equipment. Und es gibt sogar, hat schon zwei- oder dreimal den Fall gegeben, dass Leute Erde-Venus-Erde gemacht haben. Das war dann ein großes Spiegelteleskop, was die sich irgendwie ausgeliehen haben. Stockert in der Eifel war mit beteiligt beim letzten Mal. So, ein bisschen irdischer wieder. Vernetzte Richtfunkstrecken. Richtfunkstrecken kennt man, Mikrowellen. Da gehen auch richtig Daten durch. Und wir bauen, es gibt Funkamateure, die bauen ein zweites Internet über Richtfunkstrecken Mikrowellen auf. Das ist deutschlandweit noch nicht komplett vernetzt. Es gibt in Berlin irgendwo, dann gibt es im westdeutschen Bereich eine ziemlich große Fläche, die gut abgedeckt ist. Aber dazwischen ist noch ein Loch. Aber das gibt das Hemnet, wo die einfach TCP/IP fahren mit relativ guten Durchsätzen auf komplett privater Amateurfunkinfrastruktur. Coole Sache. Und dann kann man natürlich auch Tunnel durchs Internet. Ich funke hier eine Station an in meiner Nähe, die geht ins Internet und irgendwo anders kommt das wieder raus aus dem Internet und dann geht es da über Funk wieder zu einem anderen Kollegen. Da gibt's, das Hemnet macht es teilweise jetzt zwischen Berlin und Westdeutschland. Aber es gibt auch noch andere Sachen, wo das auch passiert. Okay. Oh, ich komme in der Zeit nicht klar, ich muss aufpassen. Was kostet der Spaß? Die Bundesnetzagentur kassiert so ungefähr 88 bis 101 Euro, bis man zum ersten Mal funken darf. Je nach der Klasse, in der ich da einsteige. Die Klasse N ist billiger als die Klasse A. Dann kann ich mir eine kleine UKW-Handfunke, ich habe da im Rucksack eine drin, kaufen. Die gibt es ab 30 Euro, aber die gibt es auch für 300 Euro und noch teurer. Das ist jetzt nicht unbedingt richtig, ja. Die gibt es auch noch teurer. So, manche Neuen bekommen ein Funkgerät geschenkt. Die alten Funkamateure, die haben oft Zeug im Schrank liegen, wo sie früher mal gerne mit gefunkt haben, was aber heute nur noch im Schrank liegt. Und die geben es dann auch mal ab, wenn man da sympathisch rüberkommt. Vielleicht noch selber ein bisschen jünger ist, so die Kinder oder die Jugendlichen. Oder man kriegt für einen fairen Taler, für einen fairen Preis was Zeug geschenkt. Vielleicht kann ich eine Station erstmal mitbenutzen. Es gibt Clubstationen, auch vom DRC dann, dass ein lokaler Verein innerhalb des DRC eine Station betreibt, mit der ich funken kann. Und das Angenehme ist, Funkgeräte altern langsamer als zum Beispiel Computer. Ein 30 Jahre altes Funkgerät, wenn es noch geht, ist es gut benutzbar. Der Partner am anderen Ende der Funkverbindung, der hört das nicht. Ob das ein neues oder ein altes Gerät ist. Die neuen, die haben ein paar schöne Bedienungsbells und Whistles, die alten noch nicht hatten. Eine solide Kurzwellenstation gebraucht, was weiß ich, vielleicht 400 Euro oder so, sind jetzt so ein bisschen Fantasiezahlen. Und wer Geld hat, kauft sich zum Beispiel eine fertige Kurzwellenstation mit Antenne und Netzteil und Mikrofon. Und bis man wirklich alles zusammen hat, kann man da auch schon mal 2000 Euro los sein. Aber es gibt zum Beispiel, ich habe gesagt, das Ding habe ich aus einem Bausatz gebaut. Das ist aber Technologie von vor 20 Jahren auch schon wieder. Heutige Bausätze, die sind nur noch ein Bruchteil so groß wie eine Zigarettenschachtel, leisten mehr als dieses Ding und das gibt's als Bausatz für 150 Euro und fertig zusammengebaut 180 oder irgendwie sowas. Also kann man nicht solide beantworten, kommt drauf an, was du willst, ob du ein bisschen Glück hast und so. Okay. Übertragungsverfahren, was schicke ich jetzt eigentlich über meine Wellen? Ich will irgendwie Informationen schicken. Da fangen wir an mit TCP/IP, Vernetzung. Gerne über Mikrowellen oder wenigstens über UHF. Da gibt es im Hemnet mit den Mikrowellen, da gibt es eine geplante Topologie, Routing und so wird in Tabellen und wird da ordentlich gemacht. Es gibt aber auch einen Arden auf UHF. Das ist nicht auf UHF, das ist auch auf Mikrowellen. wo ich einfach eine Station irgendwo aufstelle, eine Richtantenne dahin richte, wo eine andere Station ist, und die vermeschen sich selber, die verkoppeln sich selber, und das Routing passiert automatisch. Das ist für Notfunk eine super Sache. So, dann gibt es den klassischen Sprechfunk in den Ausprägungen FM, kennt ihr vom Radio, SSB kennt ihr nicht vom Radio, reicht aber viel weiter, ist ein bisschen fummelig einzustellen. Und DigiVoice, das ist relativ neu, da wird also erst Soundkarte, dann hast du Daten, dann werden die Daten komprimiert, so ähnlich wie beim Handy, und dann werden die das Komprimierte als Datenstrom übertragen. Das ist DigiVoice, geht inzwischen auch auf der Kurzwelle. Morsen. Ja, das ist, das war jetzt der allgemeine Anruf. Hier ist Delta Juliet 3, ich höre in dir, wer möchte mit mir funken? Völlig archaisch, muss man nicht mehr, war vor Jahrzehnten mal Pflicht, dass alle, die auf die Kurzwelle wollten, mussten morsen können. Mir macht es Spaß, es gibt andere Leute, die rennen da schreiend aus dem Raum. Wie gesagt, ich stelle hier Kaninchenlöcher vor, ne? Man muss das nicht, man kann das. Ich find's herrlich, es ist, kommt aber gleich noch was zu, ich höre jetzt mal auf, mich selbst zu überholen. Verschiedene Fernschreibmodi, also Datenübertragung, aber eigentlich buchstabenorientiert. Olivia PSK 31, JS8, Sternchen, oh, ich habe JS8 laufen, mein Rechner wird auf einmal zu einer Art Mailbox. Da können andere Nachrichten bei mir hinterlassen, während ich in der Küche das Geschirr spüle und ich das Ding laufen lasse. Da gibt es so etliche Möglichkeiten. Historisch Fernschreiber, das würde also auch heute noch immer noch mit so einem Ratatatatatat-Ding funktionieren, RTTY. Oder Hellschreiben, ziemlich geniale Idee aus den 20er, 30er Jahren. Gut. Dann gibt es Datenübertragung über Kurzwelle für E-Mail. Tonangebend sind da so Pactor und Winglink. Das merkt man am Wind schon. Das ist irgendwie so proprietäres Zeug. Halte ich persönlich nicht so viel von. Habe ich auch noch nicht benutzt. Und dann spezielle Fernschreibmodus für minimale QSOs. Was ist ein QSO? Ist eine Verbindung, kommen wir gleich zu. FT8, FT4. Bei den Jägern und Sammlern sehr beliebt. Morsen. Technisch völlig obsolet, es gibt andere Sachen, die weiter reichen, aber sehr bequem zum Selbstbau. Ich muss so einen Sender an- und ausmachen können. So, und jetzt kommt mir langsam die Zeit weg, ne? Genau. Morsen hat was. Viele neue Leute steigen da ein. Wir lassen es als Welterbe der Kultur, der Menschheit gerade, Weltkulturerbe der Menschheit gerade anerkennen. Was ist eine Verbindung? Minimales QSO, ich habe hier drei Beispiele, was passiert dann so? Ich zeichne mal, ich übertrage mein Rufzeichen, ich übertrage einen Rapport, das ist irgendwas zwischen, was weiß ich, 23 und 59, sagt mir, wie gut ich beim anderen ankomme oder wie der bei mir angekommen ist, und fertig. Beziehungsweise Acknowledgement, dass der andere diese beiden Informationen gekriegt hat, und der Rekord im Contest ist 12 Sekunden pro QSO. Also das ist ein Weltrekord. So, das machen die dadurch, dass die in Wirklichkeit zwei parallel führen und immer abwechselnd. Das ist, wirst du mir schucke. Standard-QSO, dieselben Sachen, die wir schon hatten, aber Name, Standort, Funkgerät, Sendeleistung, Antenne, Wetter. Das ist so Standardkram. Dafür gibt es Abkürzungen. Das kann ich mit Fernschreiben oder Morsen machen, auch wenn ich keine gemeinsame Sprache habe mit jemandem. Klönsnackt QSO, dann gerne über eine Stunde, Themen reden, was auch immer. Jagen und Sammeln. Länder sammeln ist irgendwie das Normale. Ich habe Japan schon gearbeitet, cool. Ja, die UNO hat 193 Mitgliedstaaten. Wir zählen zum Beispiel Französisch-Guayana und Frankreich einzeln. Deshalb gibt es bei uns 340 DXIC oder Länder. Wenn man erstmal 90, 100, 200 Länder hat, dann dauert das ewig, bis man das nächste Neue, was man noch nicht hat, findet. Und da sammelt man was anderes. Inseln, Islands on the Air, Summits on the Air, Gipfel, Berggipfel, GMA ist andere Berggipfel, WWFF ist Naturschutzgebiete, Parks, Burgen, Castles on the Air, Mills on the Air, WL, Oter, was war das nochmal wieder? Fällt mir gar nicht. Achso, das ist Lighthouse, also Leuchttürme. So, und wenn du dann gesammelt hast und hast einen bestimmten Fundus, dann kannst du das irgendwo nachweisen, dann kriegst du ein schönes Diplom, irgendwie so ein Zettel, um dir an die Wand zu hängen. Es gibt Leute, die stehen da voll drauf. Es gibt auch fantasievolle Diplome, wo die Leute Gamification sich irgendwas ausgedacht haben, eine Aufgabe, die sie stellen. Du musst die Verbindung und die Verbindung und die Verbindung und dann kriegst du von uns ein Diplom. Die sind oft zeitlich begrenzt. Man kann sich auch sammeln lassen. Ich gehe auf einen Berg und arbeite da. Ich habe zum Beispiel mein persönliche Gute in einer Stunde 35 Verbindungen geschafft. Das ist für mich super. Und dann am selben Tag nochmal in einer Viertelstunde 20 Verbindungen. Sich sammeln lassen bei DXCC. Da gibt es Leute, die fahren echt auf irgendwelche absurden Pazifikinseln und machen da fast nichts anderes als funken. Die sitzen da, die machen Schichtbetrieb, immer 8 Stunden funken, 8 Stunden schlafen. Ja, also es gibt da herrlich bekloppte Leute. So, ich halte von den Expeditionen nicht so arg viel. Es gibt den Contest, den Wettbewerb der Superstation. Das ist jetzt nicht so eine kleine Innenstadtstation, wie ich gemeint, sondern so mit so Antennen, die man so aus 2 Kilometer Entfernung noch sieht oder so. Die müssen dann, Nationalmannschaften gibt es dann regelrecht, und die müssen dann innerhalb zum Beispiel von 24 Stunden möglichst viele QSOs treten, also gleichzeitig an. Und dann gibt es was Lustiges. Die brauchen für die möglichst vielen QSOs nicht nur sich gegenseitig, die brauchen uns. Und so kannst du an der Weltmeisterschaft als Kleinfunker teilnehmen. Und bist herzlich willkommen. Die brauchen dich. Ja? Auch nur mal eine Viertelstunde von den 24 Stunden mitmachen, hast du schon ein gutes Werk getan. Ja? Hilft dem Contest schon und du hast dann Spaß. Du kannst einfach nur mitfunken, ohne irgendeine Bürokratie, ohne dich offiziell anzumelden oder irgendwas. Die sehen das ja in den Logs der Stationen, die auftauchen. Der DJ3EI, der war 5-mal dabei. Ich persönlich reiche meine Logs ein, ich mache die Bürokratie. Und ich kann das machen aus irgendeinem beliebigen Grund, den ich habe. Mir fehlt Japan noch. Ja, wie habe ich damals Japan gekriegt? Ich habe an einem japanischen Contest teilgenommen. Dann wollten die mich auf einmal alle. Ja? Sich sammeln lassen. So, also man kann, oder ich will mal rauskriegen, für was ist meine kleine Station eigentlich gut? Wo komme ich denn überall hin? Im Contest wollen sie mich alle haben. Normalerweise DXCC, 3 Minuten kriege ich noch. Prima, ich habe auch nur 2 Folien, das klappt so gerade. DXCC, Deutschland haben wir schon längst, ne? Aber im Contest zähle ich ja wieder neu für den Contest. Also wollen die mich doch wieder arbeiten. Und so sieht ein Diplom aus. Bei der Weltmeisterschaft, das hört sich gut an, ne? Ich habe bei der Weltmeisterschaft der Funkamateure mitgemacht. Und tatsächlich habe ich den 4. Platz in der Bundesrepublik Deutschland und den 7. Platz in der Zone irgendwie Mitteleuropa letztes Jahr erreicht. Aber woran liegt das? Single Operator Unlimited Mixed Mode QRP. Da werden ganz viele kleine Schubladen gemacht. Und das ist eine Schublade und in der gibt es nicht viele Leute. Und da ist es dann relativ leicht, den 9. Platz oder den 4. Platz in Deutschland zu machen. Das ist eine relativ absurde Schublade. Ich darf im Internet gucken, wer gerade ist. Genauso 2005, das erste Mal, als ich das gemacht habe, habe ich glatte 14 Verbindungen gehabt. Das ist nichts, ne? Und habe den 9. Platz in Deutschland, weil ich in irgendeiner komischen Schublade gelandet bin. Selbstbau, die Zeiten sind großartig für Selbstbau. Es gibt Bausätze vom Feinsten, das ist ein Alter, der ist nicht mehr am Markt. Es gibt hochintegrierte Bauteile vom Feinsten. Du kannst eine potente CPU kaufen, die ist billiger als eine Pizza. Und die einbauen und diese CPU übernimmt dann die Signalverarbeitung. Software-Defined Radio. Signalverarbeitung passiert immer mehr in der CPU. Und es gibt die Nerds, und die gibt es auch schon seit ewig, die bauen sich ein neues Funkgerät, löten da und entwerfen und machen und tun über Monate, dann führen sie da vielleicht 4 Verbindungen damit, wenn es hochkommt, und dann stellen sich das Ding in die Vitrine und fangen das nächste Projekt an. Auch ein Rabbit Hole. Warum denn nicht? Ja, eigene Weiterbildung. So, Antennen-Selbstbau ist einfach und macht Spaß. Ein anderer Trend ist Fernsteuern ganzer Stationen übers Internet. Klasse A darf das. Noch eine Bemerkung, wenn ihr euch die Zahlen angeguckt habt, 50.000 Funkamateure haben Klasse A, 9.000 E und ein paar hundert Klasse N. Klasse A ist nicht eine Elite, sondern ist der Normalfall. Das schafft man, wenn man es wirklich will. Also die allermeisten Leute. So, und es gibt diesen Trend jetzt über Internet, eine Station irgendwie weit ab vom Großstadt-Datenmüll da auch in der Luft. So, dann bin ich durch. Haben wir noch Zeit für Fragen? Aber wir hatten noch 5 Minuten zu spät angefangen.
Ja, dann danke Andreas an dich für diesen spannenden Vortrag. Wir haben jetzt ein bisschen Luft nach hinten raus. Der nächste Vortrag um 20 Uhr, da geht es um die Bahn-API von Marudor. Wir machen jetzt noch ein kleines Q&A. Ich habe noch ein zweites Mikrofon, welches wir durchgeben können. Und dann beantwortet Andreas gerne noch ein paar Fragen.
Wenn welche kommen.
Hi, so ein QSO ist deshalb schwer zu kriegen, weil man auf das Acknowledgement warten muss, oder? Habe ich das richtig verstanden, dass es darum geht, dass auch jemand bestätigt, zugehört zu haben?
Oder ja, was? Der Funkpartner. Ja, also ich mache mal so ein minimales Contest-QSO. Ja? Ich rufe erstmal, wer will mit mir funken. Da sage ich dann CQ Delta Juliet 3 Echo India Test. Test, ich befinde mich im Contest. So, dann sagt jemand, nicht mit Rufzeichen von meinem Vater, Delta Lima 1 Echo Juliet Whisky. So, dann sage ich, Delta Lima 1 Echo Juliet Whisky, Klammer auf, dadurch habe ich dem verraten, ich habe sein Rufzeichen richtig gehört. Ich setze voraus, dass der mich erst anruft, wenn er mein Rufzeichen richtig gehört hat, weil ich rufe ja immer CQ, da kann er ja, hat er beliebig viel Zeit. Delta Lima 1 Echo Juliet Whisky und jetzt kommt dieser Rapport in einem Contest, sage ich vielleicht 5914, was auch immer das bedeutet. So, dann sagt der, Roger, damit weiß ich, hat die 5914 gehört, 5928. So, dann sag ich 73, das heißt viele Grüße. Und dann fange ich wieder von vorne an. Delta Juliet 3 Echo India Test. Und das ganze Ding dauert dann 20 Sekunden, aber ich habe das Acknowledgement ist da irgendwo mit eingebaut.
Und das ist jetzt Sprechfunk, oder?
Das war jetzt Sprechfunk. Aber in Morsen würde das fast genauso gehen.
Cool, danke.
Okay. Wenn ich mit immer denselben Leuten funke, dann spare ich mir das irgendwie Rapport austauschen, Acknowledgement oder so. Das haben wir schon x-mal gemacht. Dann reden wir einfach bloß so drauf los.
Ich hätte noch eine Frage zu dem Hemnet, also alles was Daten betrifft. Weil wie geht es denn, dass das nicht verschlüsselt ist? Oder wie stellt man sicher, dass da jeder mithören kann, wenn das Datenpakete sind?
Ja, es gibt, glaube ich, eine Ausnahme, dass Steuerdinge, also wenn du das Equipment steuert, darfst du vielleicht doch verschlüsseln. Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz am Laufenden. Aber die eigentlichen Inhalte darfst du halt nicht verschlüsseln. Ja gut, ist halt so. Das ist lästig, das ist doof, aber es ist halt so.
Wir hatten gerade in der ersten Reihe noch eine Frage. Ist das noch aktuell?
Früher gab es doch auch Postkarten oder sowas, wo dann solche Verbindungen bestätigt wurden.
Ja, das gibt es auch immer noch. Ich persönlich halte da nicht so viel von, das ist archaisch und ein Medienbruch, aber es gab früher die Urkunde über über die zustande gekommene Verbindung. Das gibt es immer noch, dass man also eine Postkarte ausfüllt, irgendwie ich habe mit dir eine Verbindung zustande gekriegt, also nachdem das passiert ist, was wir gerade demonstriert hatten, auf dem und dem Band, die und die Uhrzeit, ein paar Details, Unterschrift, so. Und dann schickt man das und dann gibt es da so einen Postverteilservice, das dauert dann manchmal ein Jahr, dafür ist es spottbillig. Und dann kommt da irgendwo am anderen Ende der Welt diese Postkarte von mir an, und wenn der dann fair ist, dann schickt er die Postkarte auch wieder zurück, seine jetzt, dass ich die Urkunde habe, und dann kann ich mit dieser Postkartenurkunde dann nachweisen, dass ich diese Verbindung hatte. So, was macht man heute? Der amerikanische Verband ARRL, das ist Pendant zum DRC, die haben eine dicke Datenbank im Internet. Da schreibst du einfach einen Log, deine Verbindung, die du gehabt hast, und unterschreibst das. Das ist wirklich kryptografisch. Das wird übers Internet dann da eingetütet in deren Server. Und die gucken halt nach. Wir haben hier die QSOs, wir haben das entsprechende QSO von der anderen Station. Das passt zusammen. Und dann hast du die Bestätigung da im System. Das halte ich für irgendwie ein bisschen tragfähiger. Blöderweise gibt es von diesen QSL-Bestätigungssystemen irgendwie ein halbes Dutzend oder so, und die reden alle nicht miteinander. Und das funktioniert also nur, wenn zwei Leute bei mindestens einem System beide sind.
Dann lieber doch Postkarten.
Ich mag sie nicht. Du hast dein Log natürlich im Rechner heutzutage. Du hast eine Datenbank im Rechner. Dann kriegst du eine Postkarte, und dann kriegst du vielleicht einen Stoßpostkarten, ja. Mein Diplom innerhalb von einem Wochenende 200 Verbindungen gemacht. Wenn ich da jetzt 200 Postkarten kriege, und dann soll ich die alle abgleichen mit meiner Datenbank. Ja, hier Verbindung angekommen. Ich weiß nicht, ich funk lieber, als mich da als Datentypist zu betätigen. Das ist ein archaisches Ding, das nimmt immer mehr ab, immer weniger Leute machen das. Es gibt die Jäger und Sammler dieser bunten Karten, ja, die also sagen, das gehört aber Ehrenpflicht dazu, dass du zu jedem Verbindung hinterher diese Karte schreibst, das geht gar nicht anders, ne, und so. Aber es nimmt ab. Also da muss man sich seinen Reim drauf machen.
Ich würde eine Frage noch machen, bevor wir jetzt Schluss machen für jetzt.
Also du hast gesagt, dass die Lizenz geht, wenn man in Urlaub geht, aber wenn man umzieht zu einem anderen Land, ist denn der Lizenz auch irgendwie international, oder muss man denn dann neue Lizenz in der neuen Land machen?
Das kommt ein bisschen drauf an, das ist eine andere Regelung. Wenn du Klasse A hast und umziehst in ein anderes Land, hast du eine sehr gute Chance, dass deine Klasse A im anderen Land sofort als Prüfung akzeptiert wird und du dann ein Rufzeichen von dem Land kriegst. Das funktioniert. Ich habe jetzt gerade den Fall gehabt, andersrum, da kam jemand aus der Türkei, ist in Deutschland, hat hier eine Aufenthaltsgenehmigung, hat hier einen Wohnsitz. Da geht dieses Kurzzeitfunken dann nicht mehr, wenn du einen Wohnsitz hast, aber der ist zur Bundesnetzagentur gegangen mit seinem türkischen Zeugnis und hat das als deutsches Rufzeichen sofort anerkannt gekriegt. Da musst du gucken, über welche beiden Länder wir reden, ob das funktioniert oder nicht. Das kommt sehr drauf an. Früher konnte man zum Beispiel Leute, die nicht gut Deutsch konnten, konnten in England die Lizenz machen und dann in Deutschland sich das umschreiben lassen. Das macht die Bundesnetzagentur nicht mehr, wenn du einen festen Wohnsitz in Deutschland hast. Weil die sagen, da sollst du auch die deutsche Prüfung machen und nicht irgendwie gucken, in welchem anderen Land das vielleicht am einfachsten ist oder so. Solche Leute hat es dann auch gegeben. Ja, alles Bürokratie.
Ja, dann nochmal vielen Dank an dich, Andreas. Vielen Dank für die vielen spannenden Fragen. Und ich denke, du bist auch sonst noch verfügbar.
Ich bin verfügbar. 1200, 1300 Leute in der Bundesrepublik hast du einen Funkamateur im Durchschnitt. Das ist ungefähr so viel, wie wir hier im Easterheck haben. 1200, 1300 Leute. Wir haben hier im Easterheck, ich glaube, so 28 bis 30 Funkamateure. Ich stehe zur Verfügung, wenn mich jemand fragen will. Hinten die draußenfuchs.de-Leute, mit denen habe ich gestern geredet. Die sind auch gerne bereit, Frage und Antwort zu stellen. Die sind vielleicht ein bisschen einfacher zu finden als ich. Oder irgendeinen anderen Funkamateur, wenn ihr einen erwischt. Okay. Gut.